Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management in More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, wer sich gerade das Video anschaut auf YouTube, wird sofort auch sehen, um was es heute geht. Und nein, es ist noch nicht die dritte Folge im Kontext von Enterprise Architektur. Das, denke ich, werde ich auf jeden Fall in der nächsten Woche dann aufnehmen. Heute ein kleines Special und zwar rund um das Thema RISE with SAP. Ich möchte gleich mal vorausschicken, ich möchte hier gar nicht die kommerzielle Sinnhaftigkeit eines solchen Vertrags mit SAP bewerten. Ich werde auch nichts sagen zum Thema Kundenstimmen da draußen. Da gibt es unterschiedliche Positionen. Grundsätzlich muss ich sagen, alles bewegt sich in Richtung Cloud und insofern ist es nur konsequent, dass SAP dazu natürlich auch ein entsprechendes Offering hat. Was ich heute gerne mal hier aufzeigen möchte an verschiedenen Beispielen, sind aber ein paar Lessons learned aus den letzten Verhandlungen, die ich mitbegleiten durfte und wo ich dann eben auch sagen muss, aufpassen, damit dann eben in der Verhandlung des Vertrags oder der Verträge für RISE with SAP dann eben nichts schief geht. Ja? Also das ist jetzt nicht, um zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, sondern bitte dran denken, weil sonst kann man eben tatsächlich am Ende einen Vertrag haben, mit dem man nicht glücklich ist. Und das hat jetzt weniger was damit zu tun, dass da jemand irgendwas nicht gemacht hat oder eben vielleicht, irgendein Service nicht so erbracht wurde, wie er hätte erbracht werden sollen. Anderes Thema gehört hier nicht her, sondern das ist eher so, bitte schaut möglichst eben gesamthaft auf diese Themen, damit hinten raus euer Vertrag dann eben auch eine gewisse Flexibilität hat oder eben ihr zumindest wisst, an was man im Einzelnen dann denken muss. Ja, also RISE with SAP. Es heißt ja auch hier, das sieht man jetzt auch gerade auf der Webseite von SAP, das ist eben ein Komplettangebot mit Cloud-Lösung, Infrastruktur und Services. Und ich glaube, das ist eigentlich da, wo viele immer so ein bisschen auch erstmal ausblenden, dass es auch um Infrastruktur geht. Und an dem Punkt sehe ich auch verschiedene, Postings bei LinkedIn oder eben auch andere Beiträge von Lizenzexperten. Ja, und da gibt es ganz viele da draußen und die sind auch wirklich gut. Aber wenn man an RISE with SAP denkt, geht es eben eigentlich nicht nur um Lizenzen. Wobei natürlich geht es um irgendeine Zahlung für irgendeinen Service. Und anders als man das in der Vergangenheit bei SAP kannte, ne, da hat man eben, seine Named-User-Lizenzen erworben, seine Engines. Und dann hat man es halt selber im Datacenter betrieben. Und damit war, das Thema Infrastruktur im Zusammenhang mit SAP nicht wirklich relevant. Jetzt ist es eben eine Kombination. Also eigentlich ist es, wenn man so will, eine Kombination aus drei Elementen. Ja? Also ich nutze weiterhin das, was ich aus der SAP-Welt kenne. Natürlich eben, im Kontext eines Lift und Shifts von Legacy-Systemen sogar eigentlich meine alte ERP-Welt. Ne? Dann natürlich die S4-Variante davon, ne? Und das eben aber immer auch in dieser Lizenzierungslogik, wie man die so kennt. Ich will da gar nicht drauf eingehen, da hatte ich auch schon mal eine andere Folge dazu gemacht. Das ist jetzt schon ein bisschen her, kann man sich in dem Zusammenhang gerne auch nochmal anschauen. Ne? Und natürlich gibt es auch neue Lizenzmetriken, auf eine werden wir eingehen, aber das hat eher dann eben den Bezug zu dem Thema Infrastruktur. Ja? Also wie gesagt, man hat auf der einen Seite das Thema Subskriptionen, ja? Wir reden ja auch nicht mehr von Lizenzen, für diese, Funktionalität, wie man sie eben aus der SAP-Welt kennt. Und da ist die Logik eigentlich jetzt auch nicht so anders. Ich werde das gleich auch nochmal an einem Schaubild zeigen. Aber dann kommt eben als nächstes Element dazu Infrastruktur. Und an der Stelle, da würde ich mal ein bisschen so einen Appell richten an die Berater da draußen. Es geht nicht nur darum, am Ende irgendwie einen guten Discount zu verhandeln. Ja, ich meine, das kann ich natürlich auch. Aber es ist eigentlich immer die Frage, was braucht es an Infrastruktur? Und ich glaube, an dem Punkt braucht es dann eben mehr als Lizenz-Know-how, da braucht es dann eben auch Architekturkompetenz. Ja? So, und dann habe ich als dritte Komponente natürlich noch die Services, die SAP für mich erbringt. Ja? Und da gibt es natürlich auch entsprechende Service-Level, die für RISE definiert sind, aber ich kann das natürlich auch dann im Vertrag ergänzen, um beispielsweise Unterstützungsleistungen im Kontext dieses Lift and Shifts oder eben Unterstützungsleistungen bei einer S4-Migration etc. etc. Ja? So, also diese drei Elemente habe ich und die kommen alle in diesen RISE-Vertrag mit rein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo viele Unternehmen auch manchmal so unsicher sind, wo denn die Reise mit RISE hingehen soll und was dann alles in so einem Vertrag drinstehen soll. Und bitte nochmal Diskussion rund um das Thema Discounts und Rabatte, da kann man mich auch gerne mal kontaktieren und mich nach meinen Erfahrungswerten fragen oder welche Zusatzvereinbarungen in den Vertrag mit rein sollen, damit das auch ein guter Vertrag wird. Das kann man gerne alles auch bei uns, bei der Time-to-Act-Group in Erfahrung bringen oder eben über mich dann letztendlich an das Team gespielt. Nee, nochmal, heute geht es mir um diesen ganz wesentlichen Aspekt der Infrastruktur. In dem Zusammenhang aber mal kurz eben der Schwenk in Richtung, was ist denn eigentlich in so einem RISE-Vertrag drin und warum halte ich das für so essentiell, dass man sich das dann eben anschaut. Also das ist jetzt mal aus einer Präsentation entnommen, die SAP auch, sieht man hier unten auch, public, also öffentlich zur Verfügung stellt. Ich werde jetzt hier nicht irgendwelche Internas aus irgendwelchen Abstimmungen bekannt geben. Ne? Also hier ist natürlich auch Vertraulichkeit zu wahren. Also insofern ist das jetzt alles ein bisschen auch in so einen generellen Kontext gestellt. Aber ich denke mal an dem einen oder anderen Fallbeispiel, was jetzt nicht so praxisfern ist, werde ich mal versuchen, diese Problematik auch mal, von der ich eben heute wirklich im Detail sprechen möchte, werde ich natürlich auch drauf eingehen. Aber wie gesagt, es gibt im Wesentlichen eben auch jetzt, hier spricht SAP von 4 Dimensionen des Lizenzierens. Lass mal außen vor, dass ich gesagt habe, eigentlich gibt es ja diese 3 Bereiche. Ja, innerhalb der eigentlichen Denke von SAP unterscheidet dann SAP eigentlich in diese 4 Bereiche. Der untere Rechte, also das ist das, was man jetzt natürlich im Podcast jetzt nicht sieht, das sind dann eben diese Infrastruktur-Add-ons, ne? Also das ist, ich werde das jetzt mal umkreisen, damit man das also hier auch entsprechend sehen kann. Das ist für mich so dieser Infrastrukturbereich. Von Services wird hier auch auf dieser Darstellung gar nicht gesprochen. Also wie gesagt, wer das gerne mal sich anschauen möchte, auch, ich sag mal, dieses PDF, von dem ich hier spreche, da werde ich dann auch im YouTube-Video und auch, ich sage jetzt mal, auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen, wo ich das Ganze poste, dann auch die Links hinterlegen, damit man sich das dann auch im Detail anschauen kann. Also wie gesagt, das ist alles Public Domain, hier ist nichts irgendwie aus irgendeinem Kundenkontext herausgenommen. So, aber wie gesagt, das Infrastruktur-Add-on-Thema, das parken wir mal ganz kurz, aber auf das will ich ja eigentlich hinaus, aber dem Ganzen vorgelagert ist eben eine Idee von SAP, nämlich erstmal, dass es eben so grundsätzlich 3 große Elemente innerhalb der, nennen wir es mal, Lizenzierung / der Subskription für die jeweiligen Services gibt. Nämlich einmal, das ist eben dieser sogenannte Direct User Access da kennt man eben, ich sage jetzt mal, bei SAP als neue Metrik und die müssen wir uns jetzt auf jeden Fall merken, dieses sogenannte Full Use Equivalent. Da gibt es verschiedene Umrechnungsfaktoren für die, nennen wir es mal so, eigentlichen User-Berechtigungen oder, ich sag mal, Persona-Profile. Ne? Also SAP unterscheidet nur noch zwischen 3, eigentlich 4 Persona-Profilen. Das eine ist der Developer, da ist die Logik ein bisschen anders. Da ist das sozusagen, ich brauche 2 FOEs, also 2 Full Use Equivalents als Lizenz für einen Developer. Dann gibt es eben den sogenannten Advanced Use, wenn man so will, der alte Professional. Das ist also 1:1, ein Full Use Equivalent gleich eben ein alter Professional User, bitte, ne, das ist jetzt kein, sozusagen, also it's not gospel, ne? Also hier gibt es keine harte Eingrenzung, ne? Das, ich meine, ich kann jetzt nicht für jede Variante, die es in der Vergangenheit als Special Module Type User oder Sonderuser gab in den Verträgen bei euch oder bei unseren Kunden, da gibt es nicht immer das exakte Äquivalent dazu jetzt in dieser Logik. Aber man kann so, ich sag mal, im Groben eben sagen, Advanced Use, ne? Das ist eben, wenn man so will, der alte Professional. Dann haben wir den sogenannten Core Use. Das ist, wenn man so will, alles in dieser Bandbreite von, ich sag jetzt mal, ein paar Aspekte vom Worker, vom Logistics, Project User und da gab es auch noch so ein paar LOB, Line of Business User Spezialtypen. Manager Self-Service, das ist ungefähr das, ne? Das ist eben dieser sogenannte Core-Use und dann, bei dem habe ich dann eben auch eine Verrechnung dieser FOEs von ein FOE ist gleich 5 von diesen Core-Use und dann habe ich diesen Self-Service-Use. Da kann man sich auch im Internet verschiedene Übersichten anzeigen lassen. Auch da werde ich mal einen Link reinposten, wo man sehen kann, was gehört denn eigentlich in die einzelnen Bereiche rein. Also was ist sozusagen noch Self-Service, was ist dann eben Core und was ist dann eben Advanced-Use. Da hat SAP, muss ich wirklich sagen, sehr gut aufbereitet, was wo reingehört. So. Ja, und dieser Self-Service hat halt sogar ein Umrechnungsverhältnis von 1 zu 30. Also ein FOE gleich 30 dieser Self-Service-User. Okay, wie gesagt, auf das Thema werden wir gleich im Detail eingehen. Wo ich jetzt nicht so genau drauf eingehen werde, weil es auch für die Diskussion des Problems, auf was ich hinaus will, nicht wirklich relevant ist, ist eben das Thema, ich habe natürlich auch weiterhin meine Industrie- und Line-of-Business-Solutions. Da gibt es auch, ich sage jetzt mal, Erweiterungen im Kontext von Treasury und andere Finance Services, Financial Services, das ist alles, ich sag mal, Special Interest und das kann ich natürlich auch mir innerhalb dieses Kontext von RISE with SAP, ist aber auch analog einer On-Premise S4-Lizenzierung, natürlich auch dort als Subskription kaufen, ja. Und ich habe natürlich, darf man auch nicht vergessen, also alles für dieses Indirect Use habe ich natürlich mein Digital Access. Ja, okay, und dann brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, auch da habe ich schon den ein oder anderen Podcast, Schrägstrich, auch die ein oder andere Aufzeichnung bei YouTube gemacht, Digital Access, wie man das letztendlich bemisst und wie man dort auch zu den jeweiligen Mengen kommt, die es eben braucht, um korrekt lizenziert zu sein oder eben ausreichend Subskriptionen gekauft zu haben, um alle Dokumente, die man dann so eben über das Jahr hinweg erzeugt, dann auch vernünftig, sagen wir mal, mit einer Subskription auch abzudecken. So weit, so gut. Was halt spannend ist an dieser ganzen Thematik, ist eben wirklich dieser enge Zusammenhang. Ich möchte jetzt mal hier so einen Link ziehen. Das ist jetzt nicht wirklich schön geworden im Video, aber das soll einfach nur so diesen Bezug darstellen zwischen FOEs, Full Use Equivalents und Infrastruktur. Und da merke ich, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die das, ich sage mal, noch nicht so verinnerlicht haben und dann auch in so eine Verhandlung eben mit der SAP einsteigen, ohne wirklich genau zu wissen, was man jetzt konkret braucht. Ich muss wirklich sagen, SAP macht das ganz hervorragend in der Diskussion, auch mit den Kunden. Da gibt es entsprechend vorgelagerte Workshops, teilweise über mehrere Monate hinweg, wo die SAP auch gemeinsam mit dem Kunden seine Infrastruktur analysiert und dann eben auch bewertet, ob hier zusätzliche Add-ons, ne? Also ich sage nochmal hier oben, das ist so dieses Thema Add-on, Infrastruktur-Add-ons, ob das notwendig ist oder nicht. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was heißt jetzt notwendig ist oder nicht. Ich will doch bloß diese Services, ne? Ich will meine Named User, in Anführungsstrichen FOEs, ich will mein Digital Access, meine Engines, meine Industrie und Line of Business Solutions, that's it. Nein, jetzt wird es halt speziell. Und auf den Aspekt will ich wirklich mal drauf hinaus, vor allen Dingen aus folgendem Blickwinkel. Wenn man heute Verträge mit SAP verhandelt, das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Wir reden hier eben über, ja, ich sage jetzt mal auch Projekte, ne, also im Sinne von Lift und Shift oder dann eben auch eine technische Migration auf S4. Das macht man mal nicht einfach so in ein paar Monaten. Das läuft also mehrere Jahre im Einzelfall. Und insofern ist es auch nicht ungewöhnlich, dass RISE with SAP-Verträge dann, ich sage jetzt mal, 5+ x Jahre lang sind. Also die letzten, in denen ich eben auch mitwirken durfte, die sind so 6,5, 7 Jahre lang. Ne? Also so in diesem Zeitfenster bewegt man sich. Und jetzt muss ich mal ehrlich fragen, ey, wer weiß denn, was in 7 Jahren alles passiert? Ne? Also im Sinne der weiteren Durchdringung von SAP in der eigenen Organisation. Ja, vielleicht hat man ja auch so einen phasenweisen Rollout vor sich, wo man dann einzelne Länder onboarden möchte. Was hat man ja vielleicht auch an Optimierungen noch vor sich im Sinne eines Art Change Backlogs, ja? Also zusätzliche Funktionen oder eben auch wirklich Optimierungen im Sinne von Right-Sizing, Upsizing, Downsizing. Ja, nochmal, was hat das eigentlich jetzt mit diesen Infrastruktur-Add-ons zu tun? So, und auf diesen Aspekt, glaube ich, muss man mal genauer schauen. Und ich möchte das an diesem Beispiel hier mal zeigen. Wer sich also auch bei SAP versucht, so ein bisschen schlau zu machen, wird irgendwann, auf einen Punkt stoßen. Und zwar ist das eben die sogenannte RISE with SAP S4HANA Cloud Private Edition Service Description Guide. Ja, also das SDG-Dokument, das kann man dann sich eben auch bei der SAP runterladen. Und das nimmt auch die SAP natürlich, wenn es eben auch in solche Vertragsanalyse oder Vertragsvorbereitung geht, ne, also für einen Kunden, und verwendet das als Basis, um dann eben auch eine Bewertung gegenüber dem Kunden abzugeben, was es alles an Infrastruktur-Add-ons braucht. Und dann lass uns doch mal genauer reinschauen. Und wie gesagt, ich versuche das so weit wie möglich zu erläutern, weil, wie gesagt, ist ja auch als Podcast-Folge bei mir hier auf dem Kanal entsprechend platziert. Also in dieser Rise with SAP S4HANA Cloud Private Edition Service Description Guide gibt es dann eben auf einer Seite unter dem Punkt 5, da muss man noch ein bisschen weiter scrollen, gibt es eine entsprechende Übersetzungstabelle, und die ist essentiell. Ja, also in dieser Übersetzungstabelle, was ist eine Übersetzungstabelle, findet man mehrere Spalten, und in diesen Spalten, also in der allerersten Spalte, gibt es einen sogenannten Usage-Tier, und das darf man nicht mal so unterschätzen, welche Relevanz diese Tabelle hat. Ne? Was also SAP macht, ist, dass SAP sagt, wenn du bei mir eine bestimmte Anzahl von Full Use Equivalents erwirbst, lieber Kunde, dann ist ein bestimmter Anteil an Infrastruktur automatisch im Preis mit inkludiert. Ja? Und das hat verschiedene Dimensionen. Also man ist jetzt auch nicht einfach so, dass man sagt, naja, das ist halt irgendwie, ne, nur ein Parameter und that's it. Ne? Also SAP tickt in dem Zusammenhang in sogenannten T-Shirt-Sizes, was ich auch absolut nachvollziehbar finde. Du willst jetzt ja auch nicht für jeden Kunden irgendwie individuell so ein System konfigurieren. Also macht das ja auch Sinn, und da hat SAP sicherlich auch viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, was so, ich sag mal, durchaus vielleicht im konservativen Ansatz die optimale Konfiguration ist. Abhängig eben von einer bestimmten Anzahl von Usern. Ich rede nicht eben dann bezogen auf eine bestimmte Industrie und vielleicht irgendeiner konkreten Anwendungssituation für SAP, weil das könnte ja zum Beispiel eben ein Kunde sein im Bereich Manufacturing, wo eben auch, ich sag mal, große Datenmengen im Sinne von PLM, Product Lifecycle Management etc. dann irgendwo verarbeitet werden, oder wo ich vielleicht eher nur klassisch so im Bereich FICO dort irgendwelche Sachen verbuche oder vielleicht im Bereich Human Capital Management irgendwas mit meinen Mitarbeitern mache, Zeiterfassung oder. Ja. Also da gibt es, ich sag mal, sowas wie, geh mal davon aus, sowas wie dann am Ende eben eine konservative Good Practice. Ja. Und das hat SAP dann aber hier zumindest eben in dieser Service Description Guide oder in diesem Service Description Guide entsprechend dokumentiert. So, also dann habe ich eben verschiedene Mengen von diesen FOEs, und abhängig von der Menge, na, da gibt es natürlich auch, das muss man auch wieder dazu sagen, bei SAP eben eine Mindestlizenzierung, das sind so Minimum Blocks, ne? Also das kann man dann aber auch in der SAP-Preisliste nachlesen, will ich jetzt auch gar nicht irgendwie diskutieren, aber ne, es gibt auch innerhalb dieser Preisliste dann auch FOE Volume Tiers, also das ist auch eines dieser Produkte, was dann eben nach Volume Tiers lizenziert oder bezahlt wird, ne, oder vertraglich vereinbart wird. Ne. Und diese Volume Tiers, die sind nicht ganz so unrelevant, denn die sind hier in diesem Service Description Guide natürlich entsprechend auch fast, ich sage jetzt mal, genauso auch wiederzufinden. Ne. Also dann habe ich eben einen, nennen wir es mal, einen Usage-Tier, der geht eben bis zu 1000 FOEs, dann habe ich einen, der geht bis zu 2000 FOEs, dann habe ich einen Usage-Tier, der geht bis zu 4000 FOEs und so weiter und so fort. Und abhängig von diesen FOEs, ja, gibt eben SAP dann, und das ist Teil dieses Preises, den ich dann für diesen FOE bezahle, Infrastruktur mit in den Vertrag hinein. Die muss ich nicht extra bezahlen, ja. Bedeutet also, und das sind diese T-Shirt-Sizes, deswegen gibt es dann eben eine weitere Spalte, die nennt sich dann System-Size oder System-Size, sorry. Und das fängt dann an bei XXS und geht hoch bis zu XXL, aber da gibt es natürlich auch noch größere Systeme. Man kann sich das dann auch, ich sage jetzt mal, in der Preisliste im Einzelnen anschauen. Ich werde die gleich auch mal kurz aufzeigen, also die Standardpreisliste, zumindest Elemente daraus, damit man versteht auch, auf welches Problem ich jetzt eigentlich hinaus will. Ja, und wie gesagt, das sind die System, also System Size Spalte, und daneben ist dann eine weitere Spalte, und da habe ich dann den sogenannten System Tier, ja, Production and QA, und jetzt aber eben für diese System Tiers dann jeweils die Speicher Konfiguration. Das fängt halt an bei XXS mit bis zu 256 Gigabyte und geht dann eben hoch auf über 6000 FOEs, eben auf über 6000 Gigabyte. Ja, okay. Das ist ja schon mal Unterschied, ja. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich eben, ich sage jetzt mal, nur 1000 FOEs habe, brauche aber eigentlich 1 Terabyte Speicher? Dann fehlen mir eben 512 Gigabyte, weil bis zu 1000 FOEs bin ich im T-Shirt Size S mit bis zu 512 Gigabyte und erst ab 2000 FOEs bin ich im T-Shirt Size M mit 1 Terabyte. Und das geht halt auch so weiter, ne? Also ich habe dann beispielsweise für den System Tier Development, also man hat immer 3 Tiers, ja, also in System Tier Development sind die Umgebungsparameter natürlich in der Regel auch ein bisschen kleiner, weil man sagt, ja, Entwicklersysteme müssen ja nicht genauso performant und genauso groß gesized sein wie entsprechend Produktionssysteme. Der ein oder andere Kunde mag da eine andere Sicht darauf haben und will komplett gespiegelt das, was in der Produktion am Ende auch konfiguriert und speichermäßig auch da entsprechend vorhanden ist, auch in seiner Entwicklungsumgebung, ne? Ja, und hier geht eben zum Beispiel auch SAP hin und sagt, nee, das ist so in der Regel, ich sage jetzt mal, entweder die Hälfte oder viel, viel weniger als die Hälfte, ne? Also die kleinste Größe geht bis zu 256 Gigabyte in dem Developer-Tier und bis so hoch zu 512 Gigabyte im großen XXL-T-Shirt-Size. Okay, also Speicher, ne? Also ich habe jetzt sozusagen Speicher sowohl in der Produktion und im QA-Tier und im Developer-Tier. So, das sind schon mal 2 unterschiedliche Parameter, ne, an die ich denken muss. Und ich habe dann aber eine weitere Spalte in der Tabelle und das sind die Application-Server. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man eben für ein SAP-System mehrere Application-Server hat, um einfach so ein bisschen Load-Balancing zu machen, so hätte ich es mal formuliert. Und was auch immer dann eigentlich hinter dieser Architekturüberlegung stand, dass man dort eine entsprechende Anzahl von Applikations-Servern laufen hat. Naja, und auch hier darf man mal nicht vergessen, das ist jetzt auch nicht für jeden dieser T-Shirt-Sizes gleich, ne? Analog sozusagen in Abhängigkeit der FOEs gleich, nein, das fängt eben an mit 2 Application-Servern für den T-Shirt-Size XXS, ja? Geht dann hoch auf 3 Application-Server für die T-Shirt-Size XS und S, dann bis zu 5 für die T-Shirt-Size M, dann bis zu 6 eben für die T-Shirt-Size 11 und dann gibt es bis zu 10 Application-Server für die T-Shirt-Size XXL. Okay. Naja, das ist ja also schon mal eine Diskussion, ne? Ich habe, wie gesagt, einige Kunden, die haben durchaus viele, viele Applikationsserver, wo dann, ich sage jetzt mal so, dieses T-Shirt-Sizing eben nicht so perfekt passt. Und das geht ja noch weiter, denn darunter gibt es eine weitere Tabelle, auch in dieser Service Description Guide, wo die SAP dann nochmal aufzeigt, abhängig eben von der Systemgröße, haben dann eben entsprechend auch diese Produktion, QAS und Dev-Systeme auch dann eben auch nochmal eine unterschiedliche Speicherkonfiguration. Und dann kann man sich das dann eben auch nochmal im Detail anschauen, wie diese Systeme dann final konfiguriert sind. So, und daraus ergibt sich eine kleine Herausforderung. Also Nummer 1, ganz klar, es macht absolut Sinn, natürlich auch in diese gesamte Überlegung, wie kriege ich denn jetzt letztendlich meine ganze SAP-Infrastruktur auch in Richtung Cloud, ist, dass ich mit SAP hier wirklich sehr eng zusammenarbeite. Also hier muss ich natürlich auch erklären, wie meine Infrastruktur aussieht. Also das wird die SAP fragt ja natürlich auch danach, das ist auch völlig legitim und anders kriegen sie das auch sinnvoll gar nicht eben innerhalb des jeweiligen Hyperscalers abgebildet. Im Übrigen, diese Parameter sind identisch, egal ob man jetzt mit dem Thema in Richtung Azure, AWS oder Google Cloud Plattform geht. Na, das ist egal. Also diese Parameter sind identisch. Aber nichtsdestotrotz, was ist denn jetzt eigentlich mit der bereits bestehenden Infrastruktur on-premise? Ja. Hat man da alles? Hat man an alles gedacht? Sind dort alle Parameter auch wirklich, ich sage jetzt mal, so wie sie auch in Zukunft sein sollen? Was ist denn, wenn sich hier was ändert? Kann man das nicht vielleicht auch noch optimieren? Also wie gesagt, es gibt sicherlich immer Optimierungsansätze, wo man mal sagt, brauche ich so viele Applikationsserver, wie ich sie in der Vergangenheit hatte, oder reicht nicht eigentlich das aus, was SAP auch hier, ich sage nochmal, als Good Practice entsprechend innerhalb dieses Subskriptionsmodells mit anbietet? Oder muss ich eben extra was dazu kaufen? Und ich kann ja mal hingehen, ich sage es mal, also wenn ich also, ich meine, ich könnte es ja theoretisch kleiner fahren, aber wenn mir SAP ein System eben zur Verfügung steht, stellt, was dann eben auch im Preis inkludiert ist, dann brauche ich nicht darüber nachdenken, ob ich es noch kleiner machen kann. Also vielleicht mal, um das nochmal deutlich darzustellen, ne? Also es ist halt im Preis und ich kriege es deswegen auch nicht irgendwie billiger, bloß weil ich dann ein ganz, ganz kleines System fahre, ne? Aber man muss sich die Frage halt immer stellen, wenn ich eben Systeme habe, die größer sind in der Konfiguration, als das, was eben hier in diesem Service Description Guide abgebildet ist. So, und jetzt natürlich die Frage, was ist denn, wenn ich mehr brauche? Und das ist, was eben SAP dann auch in dem Sinne, jetzt komme ich nochmal auf dieses vorherige Bild, dann hier entsprechend als Infrastruktur-Add-ons beschreibt, wo man also sagen kann, ich kann einen weiteren Tenant dazu kaufen oder ich kann natürlich auch einen größeren Tenant nehmen oder ich kann eben auch Speichererweiterung in dem Sinne dazu nehmen. Und diese Infrastrukturleistungen, die hören da nicht auf. Ja? Das geht halt so weit, dass ich mir das auch überlegen kann, wie lange ich das Backup aufbewahren möchte und so weiter und so fort. Und das sind so Dinge, da denkt man erstmal, also ne, wer kann da beraten? Ne? Das braucht da eben diese Architekturkompetenz. Im Falle eines Falles sogar Kompetenz im Kontext von Business Continuity und so weiter und so fort. Und da gibt es auch Security-Parameter oder Services, die man dazu buchen kann bei SAP. Also das, ich sag mal, das Spektrum ist extrem weit. Also es hilft nicht, dass ich einfach jemanden habe, der mir sagen kann, ach guck mal, das war deine alte Lizenz on-premise und das wäre die Subskription im Kontext von RISE. Es braucht eigentlich jemanden, der dann eben auch auf so eine Infrastruktur schauen kann und sagen kann, da gibt es eine Möglichkeit, auch was weiß ich, über eine Archivierung zum Beispiel den Speicherbedarf zu reduzieren. Und statt dann der aktuell benötigten 2 Terabyte auf die durch die T-Shirt-Size vorgegebene 1 Terabyte runterzugehen und das spart Geld. Und wenn ich sage, das spart Geld, dann meine ich das so. Denn wenn man sich das dann mal anschaut, und das ist jetzt hier mal ein Auszug aus der Preisliste, dann sieht man eben, dass diese Erweiterungstenants, so möchte ich sie mal formulieren, durchaus hier mit einem erheblichen Preis verbunden sind. Ne? Also was weiß ich hier, der SAP S/4HANA Cloud Additional Non-Productive Tier Private Edition in der Größe M kostet dann eben mal laut Listenpreis fast 26.000 Euro im Monat. Ja, das kann man jetzt mal hochrechnen. Und natürlich sind das am Ende weitergereichte Kosten, die eben durch den Hyperscaler der SAP in Rechnung gestellt werden, plus Service und das gibt dann am Ende die SAP an den Kunden weiter. Also bitte, wie die Kalkulation zustande kommt, mir geht es ja eigentlich gar nicht auch um den Preis, ob der jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, aber einfach mal nur so sozusagen, wenn ich es dann erweitern will, dann muss ich mir bitte auch darüber bewusst sein, dass damit extra Kosten verbunden sein werden. Und wie gesagt, das hört halt bei den Tenants nicht auf. Das gibt es eben hier als Metric Tenant. Und wenn man weiter runter geht, dann gibt es dann unter anderem eben auch hier das Thema Speicher. Hier kann ich zum Beispiel eben auch erweitern um einen entsprechenden Cloud-Backup mit einer 2-jährigen Retention oder 3-jährigen oder 4-jährigen Retention und so weiter und so fort. Na, also man kann sich das hier mal so im Detail anschauen. Da gibt es also alle denkbaren Erweiterungen, Additional Storage für dieses, natürlich auch eine Erweiterung für jenes. Also ich sag mal, der Spielplatz ist ausreichend groß, um sich hier seine Systeme zu erweitern, ne? Also zusätzliche Tenants, zusätzlichen Speicher etc. Außerdem, und das darf man auch nicht vergessen, und das wird natürlich an der einen oder anderen Stelle in den verschiedenen Servicebeschreibungen von der SAP auch dokumentiert. Also es ist nicht so, dass das plötzlich so was hat wie so, das hat man mir nicht gesagt, aber es ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die nimmt auch SAP wahr. Vielleicht ist der Kunde dann auch manchmal gar nicht so aufmerksam und hört, wie viel zum Beispiel dann eben auch an Datentransfer in diesen Preisen inkludiert ist. Darf man auch nicht vergessen, denn nehmen wir mal beispielsweise Azure, da kann ich zwar Daten hochladen und das kostet kein Geld, also der Ingress ist kostenfrei in dem Sinne, aber der Egress kostet Geld. Ja? Und ich habe also ein bestimmtes Datenvolumen, was in so einem Tenant, Schrägstrich, also in dieser Basiskonfiguration enthalten ist, aber wenn ich jetzt beispielsweise hingehe und sage, meine komplette SAP-Umgebung, die dann eben in Azure läuft, gemanagt von SAP, da will ich auch täglich ein On-Premise-Backup machen, ne? Dann kann es diesen Speicher, der dann also im Preis inkludiert ist, natürlich plötzlich überschreiten. Und dann gibt es eben auch dann Kosten, die ich im Falle eines Falles dann auch vielleicht auch noch nicht mal an SAP bezahlen muss, sondern eben auch an Microsoft, ja. Also, ja, kann man mal sich gucken, sich anschauen. Da gibt es unter anderem dann eben auch von Microsoft Informationen über die Egress-Kosten bei Azure. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie riesig, wo, na, ich sag mal, das heißt, wir reden immer von Geld, als ob ich es hätte. Ne? So viel Geld habe ich nicht. Ne? Und wenn man das aber dann mal so ein bisschen aufsummiert, und man darf immer bitte daran denken, also täglich. Wir reden mal hier von Terabyte, Schrägstrich Petabyte, und das mal multipliziert mit 365, ne, dann kommen da durchaus nennenswerte Summen zusammen. Also, ne, bitte aufpassen. So, das ist das eine. Also bei der gesamten Bewertung, ne, so auch im Sinne von, wie gehe ich jetzt wirklich auch in so eine Verhandlung mit der SAP rein, muss man, glaube ich, vorher sich mal eins auch klar werden als Kunde. Was will ich denn mit meiner Infrastruktur machen? Soll die genauso gesized weiterlaufen? Also habe ich die Systeme einfach so groß gelassen, weil die hatte ich halt da? Wer hat das schon? Ne? Kann ich sie vielleicht jetzt sogar upsizen, also upscalen, ne? Weil ich eben jetzt durch dieses T-Shirt-Sizing der SAP eben auch die Möglichkeit habe, hier auf eine größere Infrastruktur zu gehen, was ja vielleicht auch positiv ist, ja? Oder wenn ich sie eben größer fahre, als was das T-Shirt-Sizing mir eben ermöglicht, habe ich eine Option, das vorher durch Optimierungen auch auf einen vernünftigen Stand zu bringen. Und da kann ich natürlich ganz klar sagen, da hilft auch die SAP. Da helfen auch andere Dienstleister, ja, die es im Markt gibt, die vielleicht vorher der Dienstleister waren für den Betrieb von SAP eben in einem Datacenter dieses Dienstleisters. Oder vielleicht schon in Azure, und man hat das eben im Sinne von AMS dann an diesen Dienstleister abgegeben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt es, glaube ich, auch ganz viel Kompetenz da draußen. Ne? Und es ist, ich glaube, aber hier macht es die Mischung. Also das Wissen einerseits um das richtige Sizen einer SAP-Infrastruktur. Und auf der anderen Seite die Implikation, die das Ganze hat auf das Thema Vertrag. Denn eins darf man ja jetzt nicht vergessen, und so sind nun mal SAP-Verträge, und das ist auch völlig in Ordnung, ne? Dass natürlich all diese Elemente, also ihr habt auch gesehen, wo ich mal in der Preisliste kurz so ein bisschen hin und her gescrollt bin, alle diese Elemente haben auch eine eigene Materialnummer. Und jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ja? Also ich gehe jetzt in so einen Vertrag hinein und sage, ich kann momentan nicht, also das System ist so groß, wie es ist, oder ich habe so viele Applikationsserver und die sind so groß, wie sie sind, da kann ich jetzt auch keine Abstriche machen, also nehme ich jetzt folgende Erweiterung in den Vertrag mit rein. So, wohl wissend, dass ich vielleicht ja in 2, 3 Jahren, das nennen wir es mal, diesen Backlog im Sinne der Infrastrukturoptimierung endlich hinter mir habe. Und natürlich muss ich das auch irgendwo mit der SAP ja diskutieren, weil die betreiben ja diese Systeme für mich. Aber dann wäre ja wirklich die Frage, gibt es dann eben eine Option, beispielsweise auf eine kleinere T-Shirt-Size im Sinne wiederum dieses Erweiterungs-Add-ons, ne, dieses Ergänzungspakets im Sinne von Infrastruktur entsprechend zu wechseln. Und dann muss ich sagen, habe ich es nicht im Vertrag, kann ich nicht drauf wechseln. Das darf man bitte auch nicht vergessen. Also, wenn ich eben heute so einen Reiswiff SAP-Vertrag verhandle, dann kann ich immer sagen, super, FOEs, achso, und dann kommen wir noch, das habe ich ganz vergessen. Also, ne, also ich kann auch hingehen und sagen, ich optimiere, ne, ich kaufe nur die FOEs, die ich brauche. Ja, und plötzlich kann ich natürlich in einer T-Shirt-Size landen, die für mich nicht mehr passt. Und auf der, ich sage jetzt mal, im Ergebnis brauche ich dann Erweiterungen im Sinne von Tenant, ne, um wieder auf die Systemkonfiguration zu kommen. Also man merkt schon wirklich so ein multidimensionales Optimierungsproblem. Also ich muss also die FOEs mit der Infrastruktur irgendwie in Passung bringen, ja. Und muss natürlich auch aufpassen, dass ich nicht zu viel FOEs kaufe, nur um damit dann eben meine gesamte Infrastruktur sauber ablizenziert zu haben, ne? Und auf der anderen Seite kann ich die FOEs nicht einfach super nach unten fahren, um dann eben aber wieder Infrastrukturdienstleistungen nach oben zu fahren. Und gleichzeitig ist die Infrastruktur selber eine, ich sag mal, bewegliche Masse, ja? Also muss ich mir ja auch überlegen, wie kriege ich das eben sinnvoll in so einem Vertrag verankert, dass mir diese gesamte Gemengelage nicht, ich sage jetzt mal am Ende, Kosten bringt, die vielleicht gar nicht so gewollt waren oder die man anders hätte auch darstellen können. Also wie kriege ich das eben dynamisiert, ne? Und das ist, glaube ich, so eine der wesentlichen Herausforderungen, die es heute bei so einem Reiswiff SAP-Vertrag zu bewältigen gilt, ne? Also diese Flexibilisierung auch gerade im Sinne dieser Infrastruktur-Add-ons. Und natürlich kann ich das jetzt nicht so fahren wie heute ist es L, morgen M und übermorgen ist es XL oder so. Also das funktioniert natürlich auch nicht. Da gibt es entsprechende Übergangsfristen und die sind in der Regel dann eben auch in so einem Vertrag festgehalten. Aber bitte mal im Kopf abspeichern, ne? Es geht eben hier nicht nur um die Frage, kann ich meine 1500 Professional User zu 1500 FOEs machen? macht ja vielleicht wirklich Sinn, statt auf die 1500 FOEs zu gehen, auf die 2001 FOEs zu gehen, nicht nur, weil dann der Volume-Tier ein besserer ist im Sinne des Preises pro FOEs, kann man mal sagen, gibt es so Break-Even-Bewertungen, da kommt man auf unter 1500 FOEs, wo das durchaus Sinn macht, schon auf 2001 FOE zu gehen. Aber nicht nur das, ich kriege ja auch ein größeres System. Und wenn das eben noch nicht reicht, dann muss man ja vielleicht eben Erweiterungen in den Vertrag hineinverhandeln, mit der Option, dann auf ein kleineres T-Shirt-Size zu wechseln, wenn es dann eben durch Optimierung im Kontext von Speicher, Reduzierung, zum Beispiel eben durch mal eine Archivierungsaktion, dann eben auch die Möglichkeit bestehen würde, das entsprechend zu realisieren. Ne? Und ich glaube, aus dem wird nachvollziehbar, dass man hier Leute braucht, also als Experten, die einem zur Seite stehen. Und ich sage nochmal, die SAP macht das natürlich ganz gern. Ich weiß aber auch und macht das auch sehr gut. Und ich weiß, wie gesagt, aber auch, dass es Kunden gibt, die da vielleicht eine Befindlichkeit haben und die erstmal vorher so eine Initialanalyse sich wünschen. Ja, ja, also auch für sowas stehen wir natürlich oder stehe ich auch gerne als Experte und Berater, stehen wir euch da zur Seite. Ja. Aber das mal heute sozusagen als kleines Special eingeschoben im Kontext von Enterprise-Architektur, weil da ist natürlich auch ein bisschen Enterprise-Architektur-Gedanke hinter all dem. Ne? Also wie will ich eigentlich mein SAP-System dann eben auch vernünftig aufsetzen, damit es gut funktioniert, dass ich weiterhin, ich sag mal, skalierbar bin, dass ich ausreichend resilient mit dem System bin, etc., etc. Ne? Dass ich meine Sicherheitsanforderungen erfülle, die ich in meiner Industrie zu beachten habe, ne? Und viele andere Dinge. Und vielleicht denkt ja auch hoffentlich einer, ne? Ich habe ja erst dazu ein paar Aufzeichnungen gemacht, denkt auch einer mal an das Thema Nachhaltigkeit, warum Systeme so ewig groß fahren. Ne? Das verbraucht Ressource, das verbraucht Strom. Ja? Nachhaltigkeit bitte auch gleich nochmal hier mit einem Ausrufezeichen platziert. So viel also heute als kleines Special. Ja, wie gesagt, wer dazu Fragen hat, kann sich gerne an die Time to Act oder an mich wenden und wir helfen euch da gerne weiter. Dann bis zum nächsten Mal.